Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute haben wir jemanden zu Gast. Ich würde mal sagen, ich bin mit ihm aufgewachsen, obwohl er das gar nicht weiß, weil bei uns im Podcast ist heute Sportmoderator Norbert König. Und ich habe, seit ich 11 Jahre alt bin, eigentlich alle großen Sportevents, vor allem natürlich die Olympischen Spiele und Leichtathletik-WMs und EMs, am Fernseher verfolgt. Und da war auch immer quasi im Wohnzimmer Norbert. Und nicht nur dabei, sondern am Mikrofon mit all den Sportler und Sportlerinnen. Ich habe dich da immer ein bisschen beneidet. Was übrigens auch dazu geführt hat, dass ich ab dem Alter von 11 Sportjournalistin werden wollte. Spoiler, daraus ist nichts geworden, aber umso schöner, Norbert, dass du dir heute die Zeit für unser Gespräch nimmst. Hallo.
Hallo, euch beiden. Klar nehme ich mir die Zeit. Ich bin ja auch offiziell Rentner, also meine Beschäftigungslage ist jetzt nicht mehr so intensiv. Wir können gerne 3 Stunden aufzeichnen und ihr nehmt die besten 15 Minuten.
Ja, wir verhaspeln uns sehr häufig. Norbert, ich musste da total schmunzeln, als Bell meinte, du hast sie ihr gesamtes, wie hast du gesagt, ihr konsumierendes Sportleben lang begleitet. Aber wenn ich lese, dass du seit 1987 als Sportmoderator und Interviewer fürs ZDF vor der Kamera gestanden hast, dann ist das sehr, sehr beeindruckend. Und es ist tatsächlich so, dass du sie dann ihr ganzes Leben da begleitet hast. Du hast seit 1988 für das ZDF von allen Olympischen Sommer- und Winterspielen berichtet.
In Klammern außer Lillehammer, wenn Menschen von mir meine olympischen Erfahrungen sehen und hören wollen, da heißt die Überschrift immer auch eines kleinen Vortrages, alles außer Lillehammer. Okay. Da waren nur festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn ich das einschieben darf.
Ja. Das heißt, da durftest du nicht, weil freiberuflicher Moderator.
Ja, okay. Wenn ich mich richtig erinnere. Also in der Qualität kann es nicht gelegen haben, weil 2 Jahre vorher in Albertville waren alle ganz happy mit meiner Performance im Studio.
Das glauben wir dir. Nicht nur da, ne? Nicht nur Olympische Spiele hast du gemacht, du hast ganz viel Leichtathletik-Events, Tennis, Skispringen, Ski-Alpin, Fechten und das, was du jetzt machst, deine Sportart. Tischtennis, wie ich lesen durfte. Du bist begeisterter Tischtennisspieler.
Absolut. Biathlon war auch noch mit dabei. Ich glaube, eine Olympiade lang so ungefähr. So als Hans Dampf in allen Gassen oder Mädchen für alles muss man ja auch hier und da bereit sein. Kurzauftritte gab es ja noch bei ungefähr 17 anderen Sportarten. Aber tatsächlich, Tischtennis ist mein Sport. Hab jetzt ja auch mich zum Ehrenamt breitschlagen lassen als einer der Vizepräsidenten im Deutschen Tischtennisbund. Und gestern Abend habe ich selbst gespielt und war 2 Punkte entfernt von einem Sensationssieg gegen einen Spieler mit Antitop-Belegen oder einem Antitop-Belag und einem TTR-Wert von 1435. Da wäre ich durch die Decke gegangen. Ich glaube, wenn ich das Spiel gewonnen hätte, dann wäre ich jetzt unter den Top 100.000 in Deutschland. So bin ich nur Top 110.000. Aber das wird jetzt kommen.
Da hast du es verkraftet mental, die Niederlage.
Absolut, weil das Spiel war echt super. Und außerdem habe ich das andere dann, Nummer 2 gegen Nummer 2, habe ich gewonnen. Und der hatte auch ungefähr 70 Punkte mehr als ich. Also ich bin trotzdem mit einem Punktwert von plus 10 da rausgegangen. Die Schallmauer 1300 rückt wieder näher.
Sehr schön, sehr cool. Jetzt hast du eben schon gesagt, du bist in Rente gegangen. Das heißt, jetzt nach den Olympischen Spielen in Paris hast du dein Mikro an den Nagel gehangen, wenn man das so sagen kann. Bei Fußballern sagt man immer, die haben die Fußballschuhe an den Nagel gehangen. Ich weiß nicht, wo man das Mikro hinhängt.
Nee, ich habe es ja vorhin schon angedeutet mit Lillehammer. Die Tatsache, dass ich freier Mitarbeiter war, ermöglicht es, dass ich auch nach der Erreichen des Renteneintrittsalters, und das passierte am 1. Oktober 2024, theoretisch trotzdem weiterarbeiten darf, wenn das ZDF mich beschäftigen möchte. Und so als Notnagel oder wenn eben Not am Mann ist, dann kann ich nochmal einspringen. Also ich weiß jetzt schon, dass ich ein paar Heute-Sendungen mit dem Sportblock bereichern werde rund um Weihnachten, Neujahr, weil da vielleicht auch nicht so viele andere arbeiten wollen. Und kann auch nochmal arbeiten beim Skispringen, weil da die Lena Kesting, die jetzt ja Moderatorin ist beim Skispringen seit dem vergangenen Winter schon, beim Sportler des Jahres ist. Und da haben sie mich auch gefragt, da ich ja ein paar Skispringen mitgemacht habe seit 1996, vielleicht reicht es dann auch als Rentner nochmal da mit Severin Freund in Neustadt an der Hochfürstschanze zu stehen.
Das heißt, es wird nicht ruhiger bei dir, Norbert.
Naja, ruhiger ist es, bisschen ruhiger ist es schon, aber anders ist auch wieder mehr los. Ich muss jetzt eine Menge Verträge und Bewerbungen studieren für den Tischtennisbund, gemeinsam mit vielen anderen auch. Ich bin auch zweiter Vorsitzender meines Tischtennisclubs TTV Nierstein. Neulich war ich mal bei der Kinderhilfe Organtransplantation. Also es gibt schon immer noch was, aber ich muss nicht mehr auf lange Dienstreisen gehen und das freut vor allem meine Frau.
Dann liebe Grüße an deine Frau an der Stelle.
Dankeschön.
Okay, in dem Podcast heute soll es ja vor allem über deine Tätigkeit als Sportmoderator und so ein bisschen über das, was du so erlebt hast, warum du das, wie du das gemacht hast, was du so mit uns teilen möchtest. Lass uns mal reinstarten. Jetzt ist Sportjournalismus. Bella hat eben gesagt, sie hat dich da als Vorbild genommen. Sie hätte das selber gern gemacht. Wie war das bei dir? Wie bist du dazu gekommen, Sportjournalist zu werden? War das geplant oder wie ist das passiert?
Es war so eine Mischung. Also ich habe als Junge schon zu Hause vor dem Fernseher so ein bisschen mitkommentiert, habe auch mal frecherweise gesagt, den Menschen da im Sportstudio, den löse ich irgendwann ab. Ich weiß nicht, ob das seine Performance im Sportstudio war oder ob er beim Eishockey die ablaufende Strafzeit mit der Spielzeit verwechselt hat und immer rief, das Spiel ist aus. Und ich habe gesagt, nee, das Spiel ist nicht aus, das ist nur die Strafzeit. Dass ich dann tatsächlich das Sportstudio später moderiert habe, war jetzt nicht geplant. Das habe ich ja auch zwischendurch mal gemacht, anderthalb Jahre, glaube ich. Aber Fußball ist jetzt nicht meine Kernkompetenz. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt und habe mir dann gesagt, ach, dann höre ich, glaube ich, lieber wieder auf. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Aber um das kurz zusammenzufassen, wie ich hingekommen bin, ja, ich habe eine Sportaffinität, habe mich für jeglichen Sport interessiert, auch früher, also als mein Vater noch lebte, der ist relativ früh gestorben, da war ich 17, haben wir halt immer zusammen Sport geguckt und er hat mich zu den Fußballspielen begleitet, wir haben selber zusammen gekickt und er war auch früher Boxer, war immer sehr begeistert, da hat mich natürlich schon irgendwie angefixt. Und dann begab es sich aber mehr oder weniger durch Zufall, dass ich eigentlich nicht so genau wusste, was ich nach meiner Bundeswehrzeit machen soll. Und dann bin ich einem Schulkollegen gefolgt nach Berlin. Der hatte so spaßeshalber gesagt, wir studieren später Publizistik in Berlin. Da habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich halt mal so grob in Richtung Journalismus. Später hieß es dann Kommunikationswissenschaften und habe dann mit einem anderen Kommilitonen so eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir auch Sport im Nebenfach studieren konnten. Aber der Einstieg war einfach über meinen Kumpel, der hat für eine Fußballzeitung geschrieben in Berlin, für diese regionale Fußballzeitung Fußballwoche. Und als der dann sich qualifizierte für die erste Mannschaft und in der Oberliga spielen musste sonntags, habe ich dann halt die Ergebnisse rantelefoniert. Das war also der erste Einstieg in den Sportjournalismus. Mhm. Und über den Chefredakteur erfuhr ich dann von so einem Seminar, Sport in den Medien hieß das. Damals in Berlin gab es ja nur drei verschiedene Medien, nämlich Hörfunk, Fernsehen und Zeitungen. Internet war noch nicht so richtig erfunden, 1980, 81 ungefähr. Ja, und darüber habe ich Kontakt zum Sender Freies Berlin bekommen und das war quasi der Einstieg in das audiovisuelle Medium Sportredaktion für den Sender Freies Berlin. Hauptsächlich aber erstmal Radio. Fernsehen kam dann erst später hinzu. Und so richtig moderieren war einerseits beim Privatfernsehen, bei einem kleinen Sender namens Havelwelle, den gab es nur ein Vierteljahr lang, das lag aber nicht an mir. Und dann bin ich über eine Bewerbung zum ZDF gekommen. So, das war es jetzt im Zeitraffer, aber auch schon ziemlich lang.
Das ist ja ziemlich cool, weil wir haben uns so die Frage notiert, so wie hat sich die Berichterstattung im Laufe der Zeit verändert? Da haben wir jetzt schon so ein bisschen mitgekriegt, ne, wenn du die Ergebnisse rantelefoniert hast und das mit dem Fernsehen erst später kam. Aber neben dieser rein technischen Geschichte, was würdest du noch sagen? Was waren so die größten Veränderungen in deiner Berichterstattung jetzt über die Dekaden, die du tatsächlich begleitet hast?
Ja, also erstmal inhaltlich natürlich, dass ich eben vom Schreiberling erstmal Ergebnisse rantelefonieren, dann irgendwann selber auch einen größeren Spielbericht machen und auf der Tribüne sitzen und zu versuchen zu verstehen, ob in diesem Fußballspiel der Landesliga Berlin irgendein System dahinter steckt oder ob die einfach nur wild hin und her kicken. Da habe ich aber schon gemerkt, dass mich das komplizierte 22 Mann und ein Ball tatsächlich auch zeitweise ein bisschen überfordert hat, aber vielleicht war auch oft gar nichts zu erkennen. Dann Kabelfernsehen war zum Beispiel für mich jetzt noch 3 Monate einfach ganz rudimentär. Das haben nur Studenten gemacht. Man konnte auch mit dem Motorrad ins Studio fahren. Da wurden Kassetten schnell noch in irgendeinen Schlitz geworfen und Da konnte man auch so freischwebend und auch relativ frech zur Sache gehen. Ich durfte nur keinen Sport machen, sonst hätte der beim Sender Freies Berlin bei den Öffentlich-Rechtlichen mich rausgeschmissen. Der hatte schon damals, mein Chef, Angst vor der Konkurrenz, die ja damals erst 1984 oder 85, glaube ich, ins Rennen gegangen ist mit eben diesem Kabelpilotprojekt in Berlin. Ja, und damals war natürlich auch alles noch handgesägt, als ich dann Radio gemacht habe. Beim Sender bin ich zum Teil mit so einem Aufnahmegerät an der Schulter. Das war relativ schwer, zu irgendwelchen Footballspielen gegangen oder so, aber eben auch mit kleinem Übertragungswagen schon mal so ein bisschen geübt. Also das sind alles so mehr so die technischen Aspekte. Es ist immer moderner geworden. Als ich beim ZDF war, wurden auch aus den 2-Zoll-Monster Magnetaufzeichnungsbändern, die kaum einer tragen konnte, ging es halt dann irgendwann bis zur P2-Karte, die man in so einer Kamera reinschiebt und da stundenlang aufnehmen kann. Also es hat sich alles extrem verkleinert technisch. Und inhaltlich, ja, sagt man ja immer so, von der 1-zu-0-Berichterstattung ist es halt dann doch über die Jahre auch immer kritischer und hintergründiger geworden. Da muss man natürlich dann auch immer gucken, in welche Richtung man sich selbst bewegt und was, ja, was auch der jeweilige Arbeitgeber vielleicht so erfordert. Also da kann man viele Teilstränge jetzt beleuchten, sowohl eben was die Innovation, die Erweiterung um die elektronischen digitalen Medien und die sozialen Medien und alles, was damit zusammenhängt. Das war natürlich, ja, Quantensprung oder eine Art Revolution innerhalb weniger Jahre, was sich da abgespielt hat. Und damit musste vielleicht auch der Sportjournalismus dann ja auch Schritt halten, dass man nicht mehr nur nackte Spielberichte abliefert, sondern eben auch versucht, den Hintergrund zu beleuchten mit wirtschaftlichen Verflechtungen, Doping und alles, was so dazugehört. Das hat ja 88, mein Einstieg bei Olympia war ja sozusagen auch der Einstieg in die, ganz bewusste Einstieg in die Doping-Ära mit dem Dopingfall Ben Johnson und mit der Florence Griffith Joyner, der man es nie irgendwie nachweisen konnte, aber 80% der Menschen glauben, dass die Flo-Jo das auch nicht nur mit Müsli und Vitaminspritzen geschafft hat. Aber sie lebt schon lange nicht mehr. Man soll ja über Verstorbene nichts Böses sagen. Ich nehme das zurück.
Ja, das ist tatsächlich das Thema Doping. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge mit Hajo Seppelt aufgenommen, was ganz spannend war. So.
Der übrigens, mein Kollege, war beim Sender Freies Berlin. Ich habe quasi seine ersten Schritte verfolgt, als er damals noch, glaube ich, erst beim Hörfunk, Werbehörfunk angefangen hat und dann irgendwann in die Sportredaktion kam. Er ist der Sohn, oder ich vermute, sein Vater, weiß nicht, ob der noch lebt, war damals Schachpräsident in Berlin. Und der Hajo hat also erstmal auch die Schule von der Pike auf gemacht beim Radio, beim SFB. Ich bin dann halt irgendwann zum ZDF gegangen und er hat ja auch noch eine ganze Weile, war sozusagen auf der Seite des der heilen Schwimmwelt sozusagen als Schwimmreporter, bevor er sich dann ja sozusagen neu orientiert hat oder vielleicht über seine Spezialsportart Schwimmen dann irgendwann auch den Gedanken gefasst hat, hier kann vielleicht auch nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Der hat natürlich so einen richtigen, ja, so eine, keine Kehrtwende gemacht, sondern hat sich quasi ja auf die Seite der Berufskritiker und Enthüller begeben, was ich super toll finde. Ich bewundere ihn und bewundere auch immer wieder seinen Mut und natürlich auch seine Kreativität und sein Engagement gemeinsam mit dem Team, das natürlich dahinter steht. Das macht er ja nicht alleine.
Total, das war auch eine super spannende Folge, auch ihn zu hören, wie er jetzt so sagt, okay, ich habe so eine gewisse Skepsis bei allem und ich kann mir das eigentlich auch gar nicht mehr so richtig neutral angucken. Ne? Und ja. Ich stelle mir das auch super schwer vor, wenn man dann in Kontakt mit den Sportlern ist und dann so ein bisschen ambivalent ist, weil die Sportler wahrscheinlich hat man auch es gibt ja Typen, die sind sympathischer als andere wahrscheinlich und da ist Neugier, da ist Interesse an der Person und irgendwie doch das im Hintergrund. Wie ist das denn, wenn du hast ja gesagt, du hast verschiedene Rollen, ne? Du bist Interviewer, Moderator, Reporter. Mhm. Wie gehst du so an diese Rolle ran? Was ist da, wie siehst du da deine Aufgabe bei dem, was du da machst?
Naja, also wenn wir beim Thema Doping bleiben, dann ist das natürlich eine sehr schwierige Rolle, weil ich ja nun mit Disziplinen mich auch intensiver beschäftigt habe, die nun mal unter Dopingverdacht stehen oder sagen wir mal Sportarten, da dann jeweilige Disziplinen. Ja, also der nordische Skisport ist dopingverdächtig. Ich hatte mal den Johann Mülek im Interview im Studio in Salt Lake City eine halbe Stunde oder Stunde, nachdem sein positiver Test öffentlich geworden war. Mit dem muss ich natürlich auch irgendwie umgehen. Ja, die Unschuldsvermutung muss im Raum stehen, aber anhand des Ergebnisses der A-Probe und der Resultate, die er da in Salt Lake City abgeliefert hat, nach wenigen Tagen Pause wieder den Leuten um Minuten vorweggerannt, musste ich eigentlich nur eins und eins zusammenzählen und habe versucht, ja, ihn irgendwie dazu zu bewegen, in die Kamera zu sagen, ich habe gesagt, hier, Millionen Menschen schauen jetzt wahrscheinlich zu, ja, gut, in Deutschland mag es vielleicht in der Nacht sein, egal, können Sie jetzt in die Kamera schauen und den Menschen sagen, ich und mein Team, wir haben nichts Unerlaubtes getan. Dann hat er immer geantwortet, ich warte die B-Probe ab, in seinem Allgäuerisch, was für mich den Schluss nahelegte, er möchte nicht lügen, aber er möchte auch nicht die Wahrheit sagen. Ja, und dann hat er halt die B-Probe abgewartet, die war positiv und dann war der Spanier oder der Meldespanier Mülek von der Bildfläche verschwunden für immer. Das war halt so mal so ein Punkt, wo man, ja, wo es, was mir auch irgendwie ein bisschen nahe ging, weil ich schon auch, ja, vielleicht den Anspruch hatte, vielleicht schaffe ich es mal, jemanden dazu zu bewegen, im Studio zu sagen, ich habe Scheiße gebaut, ja, und ich sage das hier jetzt direkt an diesem Punkt, aber den Mumm hatte er ja nicht und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wusste er es auch gar nicht, was die Gnade oder wer auch immer ihm da irgendwo reingemischt hat. Aber neben die Sportart Leichtathletik ist ja klar, da sind mir auch wieder freigestellte Ex-Doping-Sünder oder beziehungsweise eben wieder nach der Sperre wieder startberechtigte Menschen begegnet. Das sind mir Menschen begegnet, bei denen immer der Verdacht mitrannte. Natürlich Musterbeispiel Usain Bolt, wo natürlich auch es genug Leute gegeben hat, die immer gesagt haben, das kann ein Mensch eigentlich nicht leisten, was der leistet. Aber natürlich gab es auch Wissenschaftler und Biomechaniker, die gesagt haben, ja, das geht dann schon mal, dass einer wirklich so extraordinäre Fähigkeiten hat. Ich bin aber auch an ihn dann nicht jetzt mit irgendeinem Generalverdacht oder leisen Verdacht rangegangen, sondern mir kommt dann vielleicht entgegen, ich glaube ans Gute im Menschen, werde dann natürlich in vielerlei Situationen eines Besseren belehrt oder eines anderen, aber es bleiben ja noch ein paar gute Menschen übrig zum Glück, sodass, ja, ich habe jetzt keine Suggestivfragen gestellt. Ich habe schon die nötigen Fragen gestellt, so in Richtung, Mensch, ist ja schon bemerkenswert, diese Leistung innerhalb so kurzer Zeit oder solche Leistungssprünge. Habe das auch in Moderationen, in Stadien manchmal benannt, so in den vergangenen Jahren. Einfach nur eben gesagt, ganz nüchtern, Läufer X, Läuferin Y hat sich innerhalb eines Jahres über 800 Meter um 3 oder 4 Sekunden verbessert. Ja, das ist dann schon so signifikant, dass man, ja, so eine gewisse Zweifel haben kann, ob das alles mit rechten Dingen zugeht und mit normaler Trainingsarbeit gesetzkonformer Trainingsarbeit überhaupt zu leisten ist. Und das zählte, war eben dann auch beim nordischen Skisport. Biathlon gab es dann auch in der Zeit, als ich das gemacht habe, 2009 bei der WM in Südkorea, gab es auch den großen Skandal mit den russischen Läufern. So genau kann ich es gar nicht mehr benennen, weil man natürlich über die Jahre mit vielem konfrontiert wird. Weiß nicht, jetzt fällt mir so spontan, springt mir in den Kopf ein O-Ton von Jelena Welbe, einer Langläuferin 1997 in Trondheim bei der nordischen WM, die ins Publikum sagte, verehrtes Publikum, sehr Entschuldigung. Sie hat sich dann quasi für den positiven Dopingfall ihrer Kollegin, Konkurrentin, wie auch immer, Ljubov Jegorova entschuldigt. Ja, also man begegnet völlig tausend Dingen. Ihr merkt schon, wie das jetzt im Kopf auch hin und her springt. Natürlich läuft man mit dieser Frage auch immer durch die Gegend, wenn es gerade wieder Dopingfälle gegeben hat. Und ich denke, Radsportreporter und Moderatoren haben das ja noch viel mehr, müssen sich ja noch viel mehr damit auseinandersetzen. Wie gehe ich damit um? Wie sehr kann ich Athletinnen oder Athleten bei einem Verdacht angehen? Oder muss man einfach sagen, Unschuldsvermutung? Es gibt keinen positiven Dopingtest und da verbietet sich das. Es sei denn, man hat halt schon über verdeckte Ermittlungen, zum Beispiel von Hajo Seppelt oder ähnlichen Kolleginnen und Kollegen, irgendwelche Erkenntnisse gewonnen.
Ich finde, das ist auch ein ziemlicher Balanceakt in der Berichterstattung, so dieser Spagat zwischen die Begeisterung für den Sport rüberbringen, gerade auch die Jugend dafür zu begeistern, weil der Sport vermittelt ja auch sehr viele positive Werte wie Teamgeist, absolut, Respekt, Disziplin, Toleranz, Miteinander statt gegeneinander, manchmal ja auch. Und trotzdem, das immer so vor dem Hintergrund des Dopings auch irgendwie die Leistungen eben entsprechend einzuordnen und eben das auch teilweise skeptisch zu betrachten. Hat sich bei dir über die Jahre hinweg die Begeisterung irgendwie verändert oder hat das der Begeisterung so ein bisschen Abbruch getan oder ein bisschen mehr Distanz zu den Sportlern und den Leistungen geschafft?
Nee, glaube ich im Wesentlichen eigentlich eher nicht. Ich glaube, habe über die Jahre dann vielleicht auch mehr und mehr gedacht, naja, es spiegelt sich im Hochleistungssport, das eben ist ganz wichtig. Der Hochleistungssport, der auch zum Teil hochbezahlte Hochleistungssport, spiegelt sich halt auch spiegeln sich Probleme der Gesellschaft eben wieder, dass Menschen halt versuchen, zum Zwecke der Gewinnmaximierung oder von mir aus auch der Ruhmmaximierung, unerlaubte Mittel einzusetzen. Mir fiel eben ein, als du da gesprochen hast, das ist halt, man kann ja fast eine scharfe Linie ziehen zwischen dem guten Sport, also eben in erster Linie auch Breitensport. Wir brauchen mehr Schulsport, wir brauchen mehr Vereinssport. Die Kiddies sollen wegkommen von ihren Geräten und vom faul rumliegen. Und das ist so wichtig, der Gesundheitsaspekt eben auch und der Teamgeist, gegen Isolierung, Vereinsamung, all die möglichen Aspekte. Das hat ja alles mit dem Hochleistungssport nichts zu tun eigentlich. Ja, aber es gibt dann eben durch den Filter oder den Trichter kommen dann eben welche, die sich auch sehr stark engagieren, entweder ihr Herz dafür gefunden haben oder sehr stark gepusht werden von verantwortlichen Eltern oder sonst wem, kommen dann eben in diese andere Mühle rein, ja, und es ist ja egal, ob Doping oder nicht, es ist ja nun auch kein Vergnügen, zum Beispiel, wenn ich meinen, in Anführungszeichen, Sport nehme, Tischtennis, Tag ein, Tag aus, diese monotonen Übungen zu machen und 10.000, 100.000 Mal dieselben Schläge wieder zu üben, um dann doch irgendwie noch mal ein kleines Stückchen besser zu werden, zumal es ist ja ein hochkomplizierter Sport, spielt ja auch noch im Fitness, Psyche, Technik, was da alles eine Rolle spielt. Da musst du ja schon auch in Anführungszeichen kerngesund sein, um dir das 25 Jahre anzutun, so wie Timo Boll, ne? Der Wahnsinn. Ja, also ich habe die Sympathie für den Sport habe ich behalten. Ich bin auch nie ein Fanatiker gewesen und bin es auch nie geworden. Ich sage auch immer gerne, ich habe auch immer die Distanz bewahrt zu den Protagonistinnen und Protagonisten, sowohl den aktiven Sportlerinnen und Sportlern als auch allen im Umfeld, also Management, Trainer, Betreuer, alles, was dazugehört, die ganzen Teams. Ich bin da nach meinen Aufgaben immer relativ schnell dann auch wieder verschwunden, mache die nötigen Recherchen, aber gehe mit denen kein Bier trinken und habe auch, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, auch niemanden geduzt. Also ich habe da schon noch so ein altes Journalismusbild verfolgt und das hat mich vielleicht auch davor bewahrt, in einem großen Fanatismus oder in einer Riesenbegeisterung fällt man natürlich tiefer, wenn man dann merkt, dass selbst die sympathischsten Sportlerinnen und Sportler sich da irgendwas reingepfiffen haben, was auch immer es gewesen sein mag.
Ja, erstens das, aber auch in die andere Richtung, ne? Diese totale Begeisterung für einen Sport kann ja genauso überschlagen, ne? Ich denke da so auch was mir in den Kopf gekommen ist, totale Begeisterung für Team Telekom damals beim Radsport, wo ja wirklich alle Journalisten irgendwie schon sehr, sehr voreingenommen in die andere Richtung waren, ne? Also, was die
Ja, klar.
Begeisterung betrifft.
Ja, und das ist ja auch eben von Land zu Land dann wieder unterschiedlich. Ja, da sagt man eben auch immer gerne ganz pauschal, natürlich gibt es auch andere Franzosen, aber natürlich, das in Frankreich oder Belgien, was auch immer, ich kenne mich in den Szenen da nicht so aus, aber dass da eben das Thema einfach nicht so hochgehängt wird und manche es vielleicht eher entweder als Kavaliersdelikt sehen oder als notwendiges Übel, das halt dazugehört, damit die Gladiatoren sich auf höchstem Niveau da die Berge hochquälen können oder von mir aus auch Slowenien oder was wir jetzt sonst noch da Nationen hätten aktuell.
Ja. Jetzt hast du gesagt, Norbert, du bist über den Fußball, das waren so deine ersten Schritte in diese Welt. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie entwickelt man sich so im Laufe der Zeit oder wie hast du dich entwickelt, dass dann andere Sportarten dazugekommen ist? Ist das nach Interesse? Ist das nach Fähigkeit? Ist das nach Talent? Wie entwickelt sich das so vom Fußball über Leichtathletik, Skispringen, Alpinski, dass so diese Bandbreite an Fähigkeiten, Wissen, Neugier entwickelt, dass die Leute sagen, okay, wir lassen, oder das ZDF sagt, wir lassen dich jetzt darauf los.
Na, das ist zum Teil ist es Fremdbestimmung. Also, dass ich zum Beispiel die Eintrittskarte zu den Olympischen Spielen 88 hatte, lag schlicht und einfach daran, dass unser Fechtreporter in Ruhestand gegangen ist. Ich meine, es war damals Bruno Morawetz, der berühmte Wo ist Pele-Reporter. Der hat auch Fechten gemacht und ich weiß nicht, ob Klaus Angermann es auch gemacht hatte, aber zu viele andere Sachen am Hut hatte. Der ist ja so ein Riesensportfan mit Leib und Seele und einer sehr breiten Palette. Und dann haben die mich halt auf dem Flur gefragt, da war ich erst ein paar Wochen im ZDF, ob ich Lust hätte, zur Fecht-WM zu fahren als Reporter. Habe ich gesagt, ich weiß vom Fechten so viel wie die Kuh vom Schachspielen. Ist dann immer mein liebes Zitat, das ich aber, glaube ich, damals tatsächlich auch so gesagt habe, aber ich kann mir ein bisschen was anlesen. Und der entsprechende Redakteur, der mich ansprach, so auf dem Flur, sagte, ja, wir geben dir die Conny Hanisch mit, die Weltmeisterin. Das kannst du dann mit der zusammen kommentieren, die erklärt dir dann schon alles. Naja, und die waren natürlich alle froh, dass sie diesen Scheißsport auf Deutsch gesagt, für einen Reporter, irgendjemandem auf die Nase drücken konnten, weil das natürlich keiner versteht und das ist ein undankbarer Job. Und die wenigsten Fechtreporter, damals konnte man jetzt nicht einen ehemaligen Fechter als Reporter einstellen. Das hätte zwar durch Zufall so sein können, aber natürlich nicht mit Absicht, denn er muss ja auch noch ein paar andere Sachen machen. Ja, so war das halt. Da sind wir dann in einen Dienstwagen des ZDF gestiegen, sind nach Lausanne gefahren und haben dann da über die WM 87 berichtet. Und damit war folgerichtig, dass ich dann auch zu den Sommerspielen 88 nach Seoul gefahren bin. Also das war dieser Fechtreporterkönig, den es jetzt bis vor, also regelmäßig, sagen wir, bis vor 10 oder 8 Jahren gegeben hat. Dann gab es Überschneidungen im Programm, konnte ich das nicht mehr so richtig machen wegen der Leichtathletik, weil das dann doch mehr im Fokus war, weil wir auch viel mehr davon übertragen. Es gab damals, gibt es glaube ich jetzt bis heute, gab es irgendwann auch die Phase oder begann die Phase, dass man sich tatsächlich beworben hat. Da wurden dann Jobs ausgeschrieben, Reporter fechten bei Olympischen Spielen oder sonst was. Und dann habe ich halt da meinen Namen hingeschrieben. Und irgendwann habe ich, keine Ahnung, beim Skispringen kamen die von selbst auf mich. Ich war ja quasi so Mann der ersten Stunde mit den Übertragungen vor Ort. Früher hat einfach der Moderator nach Innsbruck geschaltet und hat Rüdiger Luding angefangen zu reden. Und dann fingen wir irgendwann an, eben Skispringen zu übertragen mit Moderation vor Ort, dann irgendwann auch mit Jens Weißflog als Experte vor Ort. Ich weiß noch, auch das wieder technische Entwicklung, bin ich dann mit einem abenteuerlichen, schweren Kasten in den Auslauf in Innsbruck gelaufen, um Herrn Weißflug zu interviewen, aber die Funkstrecke hat irgendwie nicht gereicht. Das hat dann, glaube ich, irgendwie nicht funktioniert. Auch das hat sich alles verbessert über die Jahrzehnte. Da kann der Opa Norbi wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Wohl, das ist ja noch nicht so lange her. Nicht mal 30 Jahre, ist ja lächerlich. Ja, und Biathlon habe ich, glaube ich, da wusste ich, die Stelle wird irgendwie vakant. Ob sie mich gefragt haben, habe ich dann auch gesagt, ja, 10 Jahre Skispringen, kann man ja mal was anderes machen. Dann hatte ich mal 4 Jahre Biathlon. Danach hieß es dann, ja, wir bräuchten eigentlich jetzt mal jemanden für Ski Alpin, der vielleicht sogar, was ja völliger Quatsch ist, aber gut, ich sage nicht, wer es gesagt hat, aber derjenige sagte dann, du sollst jetzt mal Ski Alpin nach vorne bringen. Habe ich gesagt, na super, ich wusste nicht, dass ein Moderator das schafft, eine Sportart nach vorne zu bringen, aber bestimmt, nachdem ich dann bei den Frauen moderiert habe, hat auch Frau Rebensburg direkt nochmal 3 Rennen gewonnen und Lindsay Vonn hat bei mir gesagt, dass ihr Kreuzband gerissen ist, also war ich auch da sehr erfolgreich. Und dann war irgendwann Skispringen wieder auf dem Markt und habe gesagt, ja, warum nicht? Mache ich wieder. Und dann war, glaube ich, erstmal kein Experte und dann war Toni Innauer doch regelmäßig dabei und wir verstehen uns sehr gut. Ich habe ihm das Tischtennis-Virus impliziert. Wir haben in Peking in der Quarantäne in unserem Apartment auf dem Esszimmertisch jeden Tag stundenlang gespielt und auch noch eine 10-Tische-Tournee absolviert, kurz bevor er ausgeschieden ist aus dem ZDF-Dienst.
Das heißt, Toni Innauer spielt jetzt Tischtennis und du kannst Skispringen?
Nee, nicht wirklich. Also ich bin einmal im Rahmen eines Projekts Königsdisziplinen, habe ich ein bisschen Langlauf gelernt mit Jens Weißflog und dann auch von der 12-Meter-Schanze mal gesprungen, aber halt mit Alpinski und ich bin überhaupt kein guter Skiläufer. Und mit Carvern zu springen, das geht vielleicht noch, aber landen, es wird schon schwieriger und ausfahren noch schwieriger. Ich bin bei 11,5 Meter gestürzt, aber habe es gut überstanden. Das waren meine Erfahrungen. Und selbst bei so einer Minischanze von oben loszufahren, da brauchst du schon Überwindung, um dich nach vorne runterfallen zu lassen in die Spur, in die sehr kurze Spur. Also er kann besser Tischtennis als ich Skispringen, das ist völlig klar. Aber ich kann besser Tischtennis als er. Immer
Damit
noch mit
sind
ordentlichem
die,
Abstand.
genau, sind die
Ja, sind
Hierarchien
die
geklärt.
Kräfteverhältnisse geklärt, ja.
Jetzt hast du gesagt, oder du hast uns jetzt mal mitgenommen, wie du in die unterschiedlichen Sportarten reinkommst, ne? Und was so die Begeisterung dafür. Und ich persönlich finde ja, deswegen mag ich die Olympischen Spiele so, es gibt keine Sportart, die, wenn ich mich nicht eine Weile damit beschäftigt habe, nicht ihre Faszination und ihre Spannung hat. Und das steht und fällt natürlich mit dem, der mir erklärt oder der mir erklärt, was ich da gerade sehe, was da passiert, ja, der mir die Sportart nahebringt. Wir hatten jetzt vor ein paar Folgen den Afridun Amu, der das Surfen als TV-Experte mitbegleitet hat, ne, in Tahiti. Tahiti waren die.
Ja.
Wo ich vorher gesagt habe, Surfen ist nicht meine Welt, ja, aber das dadurch habe ich einen Zugang dazu gefunden. Und ist einem das eigentlich dann am Mikro so bewusst, dass du da Leuten eine Begeisterung zeigst? Hat man das im Hinterkopf? Weil das, was du sagst, ist ja live. Das ist ja erstmal nicht aufgezeichnet. Das heißt, im Prinzip auch erstmal jeden Quatsch, den du so von dir geben könntest, hören dann ja auch sehr viele Leute.
Ja, klar.
Ist das so?
Und du kriegst
Kopf?
Kein direktes Feedback, ne? Du sprichst ja auch so in den Äther. Also jetzt gibt's ja mittlerweile die Kommentierfunktion irgendwie, dass Zuschauer irgendwie Fragen stellen können, aber das gab's ja lange Zeit nicht.
Nö, das gibt's ja bei uns nach wie vor eigentlich nicht. Gut, irgendwann fing es ja mal an, dass man über Feedback-Mails, Fragen per Mail oder sonst was ins Studio dann beantworten kann oder einem die weitergegeben wurden. Ich kann nur sagen, klar war mir das bewusst und ist mir immer bewusst gewesen. Ich habe schon auch versucht, in Maßen die Begeisterung zu wecken oder vor allen Dingen die Kompetenz zu stärken. Gerade beim Fechten ist es nun so, man muss kein Fechter sein, um Fechten zu kommentieren. Weil wenn ich als Fechter Fechten kommentiere, dann verstehen das die Normalbürger nicht mehr. Denn du musst dich auf das konzentrieren, was nachvollziehbar ist. Ja, ich muss den Leuten nicht erzählen, ob das jetzt die Faustlage Quart, Sixt oder Septim war, sondern es geht erstmal um die absoluten Basics und damit musst du immer wieder von vorne anfangen. Die Waffen, was ist Trefffläche und was ist mit dem Angriffsrecht? Ja, Degen ist völlig simpel, Lampe leuchtet, ist ein Punkt in 99% der Fälle und Florett und Säbel ist kompliziert, aber ich versuche ihnen die Treffer zu erklären, sofern ich sie denn selbst erkenne. Und die Tatsache, dass bei so vielen Aktionen, jetzt haben wir ja da auch den Videobeweis, der Obmann an den Monitor geht und noch zwei andere Leute da stehen und die gucken sich ein und dieselbe Szene, wie jetzt auch beim VAR im Fußball, wo man denkt, da müsste doch alles klar sein. Also auch beim Fechten gucken sie das 25 Mal an, um dann zu erkennen, hat jetzt der eine doch schon vorher gezuckt und damit dann doch das Angriff oder dem anderen dadurch das Angriffsrecht gegeben, bla 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 bla, führt alles viel zu weit. Also in Maßen erklären alles das, was man auch mit Überzeugung erzählen kann, ohne dass man sich aufs Glatteis begibt. Ja, zu sagen, das war jetzt, wie man es von ihm kennt, zum 37. Mal die dritte Absicht von links oder so, das ist alles Gaga. Muss man weglassen, weil die Zuschauer damit auch nichts anfangen können. Und Zuschauerinnen selbstverständlich. In Klammern auch immer, ich gender auch gedanklich immer, auch wenn ich es nicht immer, weil es dann manchmal ein bisschen zu kompliziert und zu lang wird. Und so ist es auch natürlich bei der Leichtathletik. Man informiert sich ein bisschen über die Leute, man hat ein bisschen Statistik, bloß nicht zu viel, bloß nicht zu vollpacken alles. Da geht es dann eher um die Interviews, da war ich ja nicht der Kommentator, da waren andere und sind andere absolut kompetent und auch reißen die Leute mit und haben mitgerissen, Wolf-Dieter Poschmann, Musterbeispiel. Doch, das sehe ich durchaus als meine Aufgabe, das zu illustrieren und klarer zu machen. Aber als Reporter, wie gesagt, habe ich nur hauptsächlich Fechten gemacht und eine ganze Weile lang auch Tischtennis. Durfte man eine Bronzemedaille von Jörg Roskopf, zumindest in Dreisat, kommentieren, 1996 Atlanta. Aber da wird's eben schon, da muss ich auch mehr auf Begeisterung machen, weil jeder Experte aus der Verbandsliga oder der dritten Liga würde sofort sagen, was redet der da für ein Quatsch? Ja, weil Tischtennis ist auch eine super komplizierte Sportart und du musst Material wissen, Stärken, Schwächen, Taktik und alles und das ist nicht jedem gegeben. Und so muss man sich dann halt auf das konzentrieren, das reduzieren, was man selbst mit Überzeugung vermitteln kann. Mhm. Gerade beim Tischtennis kann man ja auch immer auf Spannung machen. Und es ist nicht schwer nachzuvollziehen, wenn einer ein sogenannten TTR, Tischtennis-Rangliste, glaube ich, heißt das dann, Wert von 1276 hat und nie über die 1400 rausgekommen ist. Da wird der nicht was erzählen können, was der Ovtcharov alles an unglaublichen Tricks in der Hinterhand hat.
Okay.
In der Vorhand oder Rückhand, so heißt es.
Also da muss ich jetzt mal einhaken, wie merkt man sich das alles? Also ich finde ja auch immer so Fußballfans erstaunlich, die sagen, 87, da hat doch in der 53. Minute der einem Pass von dem dann und dann ging das irgendwie weiter, wo ich mir denke, so Wahnsinn. Also ich meine, jetzt hat man ja auch den Vorteil, man hat die ganzen technischen Hilfsmittel und so, aber die hatte man früher ja nicht. Hast du so ein Elefantengedächtnis? Gibt es etwas, was Norbert König auch vergisst?
Klar, sowieso. In heutigen Zeiten mit zunehmendem Alter sowieso. Also was Elefantengedächtnis betrifft, müsstet ihr eigentlich Rolf Töpperwien mal einladen, sofern er sowas mitmacht noch. Den könnt ihr natürlich wirklich nach irgendwelchen Tabellenständen oder Torschützen fragen oder sonst was. Also Fußball ist ja eh nicht mein Beritt. Ich glaube, grundsätzlich gibt es erstmal große Talente. Also mein Sohn ist jetzt Mitte 20, der singt alles mit und der zitiert vor allen Dingen alle Filme, die wir uns ja angucken. Wir haben ganz viele DVDs und werfen immer mal wieder eine rein. Da denkst du, jetzt ich weiß, dass du das kannst. Ja, der könnte, glaube ich, sämtliche Dialoge, Trialoge und noch mehr Loge 1:1 wiedergeben. Also ich glaube, ein gewisses Talent gehört schon dazu. Ich glaube, bei mir war jetzt immer wichtiger, dass ich so ein Allgemeininteresse gehabt habe, sodass dann die Leute auch immer mal gekommen sind und haben gesagt, du weißt doch alles in Anführungszeichen so, weil ich immer dann auch meinen Namen fallen lassen konnte von 1969 oder so aus der Leichtathletik, weil ich es auch früher halt immer schon geguckt habe. Aber das absolute Fachwissen und diese ganzen Titel und so, da muss ich auch wieder nachgucken. Wenn ich weiß, die Sportler werden mir begegnen, da weiß ich natürlich viele Eckdaten, aber alles bei weitem nicht. Und bin jetzt auch keiner, der jetzt nach dem Ende der Zettelkastenwirtschaft sich da noch Riesenmonster-Dateien angelegt hat, weil ich dann eben als Reporter auch nicht mehr tätig war. Beim Fechten habe ich mir natürlich immer noch alles so zusammengesammelt, aber jetzt Leichtathletik, da braucht man die Basics und die Eckdaten. Da wird das Elefantengedächtnis nicht gefordert. Außerdem sage ich immer, es ist eh jetzt schwierig heutzutage. Ich weiß immer noch nicht, wo der Delete-Knopf ist, um jetzt auf dem Arbeitsspeicher da oben zwischen den Ohren wieder Platz zu schaffen. Also kommen oft völlig unwichtige Dinge zutage und das, was wichtig ist, ist irgendwo in Festplatte D verborgen und ich weiß nicht, wo der Pfad ist, der dahin führt.
Das machen doch die schönen Gespräche aus. Das unnütze Wissen, was ich dann gerne irgendwo raushole, wo ich nicht weiß, wo ich es her habe.
Ja, genau. Also ich weiß immer noch alle drei, aber die habe ich auch tausendmal nacherzählt, die drei Kennzeichen der ersten drei Autos meines Bruders aus den 70er Jahren. Aber das hilft auch keinem weiter.
Das ist wie mit den Telefonnummern.
Ich wollte gerade sagen, so geht's mir mit Telefonnummern, die man früher noch eingetippt hat. Die sind auch noch parat. Total.
Genau. Ja, die Telefonnummer von Boris Büchler entspricht hat ein spezielles grafisches Bild, konnte ich mir darüber immer merken, weil ich immer quasi mich in einem Quadrat bewegt habe auf der Zifferntaste. Ich werde die Nummer natürlich jetzt nicht verraten.
Freut er sich über viele Anrufe.
Ja, genau. Vielleicht freut er sich wirklich, ich weiß nicht, wie oft er angerufen wird.
Norbert, jetzt hast du gesagt, ich habe viele Gespräche geführt und dir ist bewusst, ne, das ist live, da geht das ein oder andere Mal wahrscheinlich auch so richtig in die Hose und dann darf ich ja auch damit umgehen und das ist ja etwas, was uns allen im Alltag immer wieder begegnet, ne? Ich mache irgendwas, wo ich nachher merke, hoppala, das war vielleicht gar nicht so gut und dann darf ich damit umgehen. Bei dir ist es jetzt so, dass da ein paar mehr zugehört oder zugeschaut haben. Was sind so deine Strategien gewesen mit sowas, wenn du mal richtig daneben gegriffen hast? Ich weiß nicht, ob das passiert ist, wahrscheinlich gar nicht so, aber was sind so deine Taktik, damit umzugehen, wenn mal sowas daneben gegangen ist?
Also nimm's locker. Und das ist einfach bei mir wirklich Stichwort Festplatte. Das ist bei mir so auf der Festplatte. Also wenn im Studio irgendwas schiefgelaufen ist, ein Band angehalten, gibt's ein Urbeispiel. Das war, glaube ich, meine erste Moderation bei dieser Havelwelle da beim Kabelfernsehen. Da habe ich selbst gemerkt, dass ich da ziemlich trübe moderiere. Das war eben erst meine erste oder zweite Sendung. Und bin dann so ein bisschen zusammengesackt, den Kopf in die Hand gestützt und habe so zu mir selbst gesagt, mein Gott, bin ich lustig heute. Buah. Das ging aber über einen Sender, weil nämlich gerade das Band irgendwie ausgefädelt hatte und die hatten schon wieder ins Studio geschnitten. Und dann kamen irgendwelche wilden Geräusche und ich habe dann so hochgeguckt und habe gesagt, muss ich jetzt weiter moderieren? Vielleicht kleine Nachricht aus der Regie. Das war schon da irgendwie für mich völlig normal. Vielleicht deshalb, weil nur maximal 15.000 Menschen vielleicht zugeschaut haben, wenn überhaupt, vielleicht vierstellig und eben nicht 8 Millionen oder sonst was. Wobei ich immer wieder sage, das kann man mir glauben oder nicht, mir war es immer wurscht und es ist auch nach wie vor wurscht, ob da jetzt 50.000 bei Dreisat oder 200.000, was auch immer, oder 9 Millionen bei Olympia oder von mir aus auch zweistellig. Das macht für mich keinen Unterschied, weil ich gucke immer in dasselbe Ding da rein. Ja. Und wenn's mir peinlich ist, dann ist es egal, ob es mir vor 1000 Leuten peinlich ist oder vor 8 Millionen. Natürlich, wenn es so ein Superkorken ist und sich dann irgendwelche Medien überschlagen, das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr peinlich heutzutage. Früher hat er kaum ein Hahn danach gekräht. Aber ich habe immer gesagt, also ich darf das nicht sagen, aber ich habe eigentlich Pannen gern, aber natürlich möchte ich das auch nicht provozieren, dass ständig was schief geht. Aber ich konnte damit immer locker umgehen. Hab gesagt, ja, da gebe ich jetzt mal schnell wieder ab oder so, oder ich war nicht mehr im Bild und sowas. Das ist für mich alles kein Dollpunkt. Und dass ich jetzt selbst richtig auf Deutsch gesagt in die Scheiße gegriffen habe mit irgendwelchen falschen Namen. Also ich weiß gar nicht, ob es im Interview war oder im Vorgespräch. Ich glaube, das war sogar in einem Interview auf der Tribüne, habe ich mal versehentlich zu Robert Harting Christoph gesagt. Wobei jeder weiß, immerhin, dass ich weiß, Bruder, wer der eine und wer der andere ist. Es war einfach so ein simpler Versprecher, der halt in sämtlichen Familien vorkommt. Und da hat er natürlich ein bisschen grimmig geguckt, der Robert, und hat das verbessert. Aber habe ich auch gesagt, oh ja, sag ich, kommt in den besten Familien vor. Was auch immer. Natürlich speziell bei diesem Bruderverhältnis ist es dann doppelt schlimm, wenn man den falschen Vornamen sagt. Aber so what? Der denkt einmal kurz nach und weiß natürlich auch, dass ich weiß, wer er ist, nachdem ich jahrelang über ihn berichtet habe. Und ansonsten ist, glaube ich, wenig schiefgegangen. Ich habe so ein Urbeispiel, damals noch Radio, senderfreies Berlin, fiel mir einfach ein Begriff nicht ein. Zum Beispiel Qualifikation oder so. Ich wollte sagen, und hat sich bei der, kam ich nicht mehr weiter und war da auch nicht in der Lage, das irgendwie zu umschreiben, sondern es begann das große Schweigen. Dann hat sich aber der Moderator aus dem Studio in Berlin eingeklinkt und hat gesagt, du meinst Qualifikation. Da habe ich gesagt, ja, stimmt, Qualifikation. Dann habe ich halt weitererzählt über Badminton, irgendein drittklassiges Turnier in der Schöneberger Sporthalle oder was, keine Ahnung. Aber ansonsten haben die Basics immer ausgereicht. Ich glaube schon, dass ich sehr oft auf dem Glatteis war. Und wenn man einem böse wollen würde, auch irgendwelchen Moderatoren bei irgendwelchen Studiosendungen, könnte man die sicherlich auch mit der einen oder anderen Fangfrage bloßstellen. Aber das hat niemand gewollt und weiß auch nicht, ob es geschafft hätte. Aber jedenfalls, ich kann mich an keinen richtig großen Korken erinnern.
Was ist dir denn in Erinnerung geblieben, was besonders toll gelaufen ist? Gibt's da besondere Momente, wenn du so an deine Zeit zurückdenkst? Wahrscheinlich dürfen wir jetzt die nächsten 2 Stunden dir lauschen, aber gibt's irgendwas, wo du sagst, hey, denke ich total gerne dran zurück.
Ja, das mit den ganz besonderen Sachen, das ist ja oft dann auch erst im Nachhinein, wenn andere dann sagen, Mensch, das war ein tolles Interview oder das hast du gut geführt. Ich fange ja jetzt auch nicht an, mich selbst zu loben, obwohl ich hin und wieder vielleicht das dazu neige, es zu tun. Na, Quatsch. Also dieses bereits erwähnte Interview mit Mühleck, das fand ich von meiner Seite aus in Ordnung. Mhm. Ich war angefasst, ich war auch ein bisschen böse und ich habe es nicht geschafft, dass er sagt, jawohl, ich habe Zera oder wie immer das hieß, zu mir genommen. Ich hatte nur eine halbe Stunde Zeit, mich vorzubereiten. Ich war völlig verdattert, dass da tatsächlich ein Mensch mit positiver A-Probe allen Ernstes jetzt direkt zu uns ins Studio kommt. Aber so war der eben gestrickt. Und da gab's von Seiten der Kollegenschaft gab's schon ein paar kritische Stimmen, auch schriftlich hier und da irgendwie in unser Berufsstandesheft da, Sportjournalist oder so oder ein Kommentator irgendwo in der Agentur, denen das zu scharf war im Sinne von, ich habe den eigentlich vorverurteilt. Aber ich konnte dazu stehen, ich habe von den vielen, und für die mache ich es ja in erster Linie, Normalzuschauern und innen, habe ich natürlich gespiegelt bekommen, sie fanden es gut, dass jetzt einer nicht sagt, ja, es gilt ja die Unschuldsvermutung und ach, und wie konnte das nur passieren und sie sind doch so ein toller Läufer oder sonst was, sondern nee, ich war halt wirklich angefressen und dann muss man auch mal nicht nur als Journalist, sondern auch als Mensch reagieren. Hm. Also das war für mich schon ein absolut besonderer Moment, da ging mir auch ganz schön die Düse. Und am Ende war auch dann, habe ich auch gesagt, ja, ach so, ja, gehen Sie ruhig noch durchs Bild, das ist jetzt auch egal, weil er dann vor mir entlang lief und ich dann überleiten musste zum nächsten Beitrag da in Salt Lake City. Ja, und was ich inhaltlich groß gefragt habe, weiß ich gar nicht, in Sydney 2000, also ja quasi 2 Jahre vorher, dieser 400-Meter-Lauf von, ich wollte jetzt gerade Nigel Kennedy sagen, ist auch gut, ne? Nigel Kennedy ist auch ein schöner Name, ist kein Sportler, aber klingt super, könnte auch 400 Meter laufen, aber ich meine natürlich Cathy Freeman. Aber so ist das mit dem alten Hirn. Plötzlich unnützes Wissen von irgendwo daher stolziert. Und da wir viel Zeit haben, kann ich auch meine inneren Hirnbewegungen und was die Ganglien da so veranstalten, kurz noch zu Protokoll geben. ist jetzt aufgezeichnet. Also Cathy Freeman, 400 Meter gelaufen, ganz wie so üblich, das ganze Land erwartet von ihr und dann auch noch eine Aborigine, die Goldmedaille. Und das Spektakulärste war halt einfach diese Bruchteile oder wenigen Sekunden zwischen On Your Marks und dem Startschuss. Da war völlige Stille und nach dem Startschuss ist dieses Olympiastadion quasi explodiert. Also Wolf-Dieter Poschmann auf der Zielgeraden dann irgendwie gesagt, 110 sind aus dem Häuschen, er meinte sicherlich 110.000 und so viel waren da wohl im Stadion. Ich habe früher mal 80.000 gesagt, aber ich gehe davon aus, dass er sich gut vorbereitet hatte. Also 110.000 Menschen waren da aus dem Häuschen, dass diese ja 50 und ein paar Sekunden, ja, plus Zieleinlauf natürlich auch und der Jubel waren einfach unfassbar. Das war so jetzt vom Akustischen her und vom Erlebnis her, war das ja mit das Größte, was ich erlebt habe. Und dann anschließend, naja klar, das Interview war jetzt nicht so schwierig. Ich wollte es mir immer noch mal angucken, was sie da geantwortet hat. Habe ich halt gesagt, Mensch, sie haben da so auf der Bahn gehockt, wie so ein kleines Häuflein. Muss ja irgendwie ein riesen Granitblock gewesen sein, der ihnen da von den Schultern gefallen ist. Und dann habe ich vielleicht noch irgendwas gefragt. Und haben aber wahrscheinlich schon drei andere gefragt, weil ich war da wahrscheinlich Nummer 4 oder 5 in der Warteliste. Aber das war sicherlich ein bewegender und bemerkenswerter Moment. Und ja, gibt's ein paar andere. Natürlich, ich denke eher so an die großen Herausforderungen, dass ich irgendwie ganz gegen sonstige Gewohnheiten haben wir Gäste in die Sportreportage oder Sportextra eingeladen, weil da diese positiven Tests rausgekommen waren im Trainingslager in Südafrika. Und dann kamen tatsächlich Thomas Springstein, Grit Breuer und Katrin Krabbe zu mir ins Studio. Das war nicht so einfach, aber war, glaube ich, auch ganz okay. Dann hatte ich ein Interview im Sportstudio mit Heike Drechsler und ihrem Stasi-Offizier. Hinterher habe ich auch gedacht, oh mein Gott, das muss ja völlig scheiße gewesen sein, aber ich habe mir irgendwie vor ein paar Monaten das mal angeguckt. War doch soweit ganz okay. Also ich habe vielleicht auch hier und da ein bisschen dazu geneigt, mich schlechter persönlich zu erleben, gerade auch in der Situation, weil man vielleicht so eine Art Perfektionist ist oder ich so eine Art Perfektionist bin und es immer irgendwie noch doch besser, lieber besser gehabt hätte. Aber naja, viele haben dann mir das auch wieder ausgetrieben. Aber ich merke jetzt plötzlich so, dass diese herausfordernden Situationen ja natürlich auch einen Eindruck hinterlassen haben. Ja, ich meine, wenn jemand nach einem großen Sieg kommt, das ist nicht so schwierig. Wenn ich dann noch gesehen habe, dass er den Ellbogen ausgefahren hat wie Nils Schumann, ist ja schön, dass ich sagen kann. Und dem stinkt das vielleicht ein bisschen, weil er nicht möchte, dass man das da irgendwas in Zweifel stellt, aber gehört halt mit dazu. Gerade bei der Leichtathletik fand ich es immer wichtig, Dinge anzusprechen, die man während des Wettkampfes selbst im Stadion gesehen hat und nicht irgendwas Statistisches oder irgendwas Gefühliges, sondern wenn da jemand übergetreten ist oder schlechte Bedingungen hatte oder sonst irgendwas, dann möchte ich das gerne ansprechen. Und das kann halt keiner erstmal außer mir. Ja, der Erste, der fragt, was ist denn da passiert? Ist dir da jemand auf den Fuß getreten? Bist du auf die Bande getreten? Bist du auf die Linie getreten oder sonst irgendwas?
Ich glaube, ich weiß, welche Frage jetzt von Bell kommt.
Ja, ich habe tatsächlich zwei Fragen im Kopf, aber jetzt muss ich doch die eine stellen, weil du das gerade mit Nils Schumann angesprochen hast. Welche Werte sind dir denn in der Berichterstattung wichtig? Hast du da für dich mal irgendwie so ein, nicht Wertekanon, klingt das irgendwie vielleicht zu aufgeblasen, aber so hast du irgendwie so einen Maßstab, den du an den Tag legst, wenn du
Ich darf da kurz eingrätschen, warum, weil das ist das, was Bell am Anfang sofort gesagt hat bei Norbert König. Ich finde das mega gut, hat sie gesagt, wie wertschätzend er mit anderen Leuten spricht. Also das scheint sehr, sehr in Erinnerung geblieben zu sein,
ja, mit Bell. Naja, also um es von hinten aufzuzäumen, ich bin kein Richter und kein Henker. Ich bin nicht auf dem Niveau, auf dem vielleicht manche andere Journalistinnen oder Journalisten sind, die in großen Lettern irgendwelche Leute in den Senkel stellen oder verurteilen, aburteilen oder begraben oder sonst irgendwas. Ich gehe erstmal im Prinzip davon aus, dass die Menschen, die da auftauchen, schon im Sinn haben, ihre beste Leistung abzurufen und nicht kommen und sagen, ich hoppel mal ein bisschen mit. Natürlich gibt's hier und da den von mir aus Leichtathletik-Tourismus oder sonst was, aber das ist dann schon eher die Ausnahme, denke ich. So dass ich konnte nie sagen, sie haben ja völlig versagt, so ungefähr, ja, sondern versuche da schon eine gewisse Empathie zu entwickeln und das Gesamtbild zu sehen, warum es vielleicht dazu gekommen sein könnte, oder versuche das auch über Fragen rauszukriegen. Fairness steht für mich ganz oben. Fairness, natürlich auch Ehrlichkeit, gerade im Zusammenhang mit Doping. Klar merkt man, dass da Profis manchmal kommen, geben Interviews, strahlen, speziell aus Übersee, strahlen über alle Wangen, Backen. Und sobald das Interview zu Ende ist, fällt alles wieder in sich zusammen. Das sind halt die Superprofis, die wissen, wie sie sich verkaufen müssen. Das finde ich dann nicht so toll, aber Herrgott, kann ich auch nicht vorwerfen und sagen, jetzt komm nochmal zurück, warum hast du direkt danach eine Fresse gezogen? Also, Fairness, Ehrlichkeit, realistische Einschätzung. Ich versuche immer, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren immer gemacht, nicht diese blöde Gold, Silber, Bronze, nix Rechnung aufzumachen, sondern gerade bei der Leichtathletik gibt es die sehr schöne Nationenwertung. Da zählen dann die Plätze 1 bis 8, es werden Punkte addiert und dann sieht so ein Medaillenspiegel sieht dann halt ganz anders aus als ein Nationenwertungsspiegel, ja, wo dann eben das die eine Goldmedaille für einen Kenianer, der für Bahrain startet, nicht mehr so viel wert ist. Wenn ansonsten kein Bahrainer oder Bahrainerin irgendwas gemacht hat, ja, dann sind natürlich fünfte Plätze für Deutschland höher zu bewerten als eine Goldmedaille eines eingekauften Läufers. Und diese Schlagzeilen, so Deutschland im Medaillenspiegel sogar hinter Bahrain oder sowas, denke ich mal, mein Gott, was für ein Schwachsinn. Müssen wir denn unbedingt jetzt zur Verblödung der Menschen noch beitragen? Ja, das ist Unfug. Und deswegen habe ich das dann jetzt, weiß nicht, irgendeiner ein Zuschauer hatte mich angeschrieben, der fand das interessant. Das hatte ich in so einem auch so eine Art Podcast, so ein Dreiviertelstunden oder Stunden Interview im Radio jetzt vor ein paar Wochen vor den Olympischen Spielen, glaube ich, noch im MDR Sachsen. Auch zu hören in der Audiothek unter meinem Suchwort, ist ja klar, Norbert König. Hatte dann da ins Studio geschrieben oder an die Redakteurin, was ich genau damit meinte, mit dieser Nationenwertung. Und da habe ich gesagt, ja, das wird hier alles so ausgewertet. Ich weiß aber nicht, ob Sie da Zugriff drauf haben im Internet. Und mich interessiert auch der einzelne Zuschauer oder Zuschauerin, habe ich dem jeden Tag die Nationenwertung geschickt. Und habe gesagt, da sehen Sie mal, cool. Wenn Sie Lust haben, können Sie auch selber ausrechnen, wie ist der Vergleich zwischen Medaillenspiegel und Nationenwertung, speziell jetzt bezogen auf die Leichtathletik natürlich. Bei anderen Sportarten drängt sich das nicht so auf, aber bei der Leichtathletik kannst du das alles super machen, von Platz 1 bis 8 Punkte verteilen. Ja, der war auch ganz happy und ich habe es dann auch versucht, noch irgendwie in der Redaktion durchzubringen. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Mail irgendwo verloren gegangen, aber ich glaube, dieser alternative Medaillenspiegel, den ich mir auch noch ausgedacht habe, aber das ist ja auch nicht originär bei mir, dass man halt Punkte vergibt für Gold, Silber, Bronze wenigstens und nicht einfach sagt, eine goldene ist mehr wert als 87 silberne und 8.395 bronzene. Ja, ich meine, das ist ja bei so einem übertriebenen Beispiel, wie ich es jetzt gerade nenne, sieht man doch, was das für ein ausgebrochener Schwachsinn ist.
Vor allem geht es dann aber auch da um den Sport. Das ist was mir so hier und da auch bei den letzten Olympischen Spielen immer wieder aufgestoßen ist, dass da gerade einer den Moment seines Lebens hat. Ne? Wir haben zum Beispiel im Vorfeld auch mit Leo Köpp mal darüber gesprochen, der ja 20 Kilometer Geher ist, der eine total tolle Art hat, das Gehen einem beizubringen, zu erklären. Ja, der ist toll. Ja. Wir sind danach, haben wir gebannt vorm Fernseher gesessen, haben das Gehen beobachtet. Und die trainieren ja wirklich ihr Leben lang auf diesen Moment hin, da bei den Olympischen Spielen,
ja, klar,
den einen Auftritt zu haben. Und dann kommt danach.
Der
Weg ist
noch lang. Ja, stell dir vor, irgendeiner aus Vorderhindustan hat über die Wildcard einen 100-Meter-Platz gekriegt, der hat vielleicht nicht sein ganzes Leben trainiert, aber der rennt dann 13 Sekunden und dann ist für den Olympia vorbei. Aber das ist eine Rande.
Und dann kommt ein Reporter, ein Interviewer ums Eck und stellt Fragen zu der Frisur, wo ich mir denke, oh, komm, wirklich.
Ja, oder ein 23. Platz nur, ne? Und er war total happy mit dem 23. Platz und so weiter.
Ja, das ist eben eine Kategorie, habe ich ja schon angedeutet. Du musst die persönlichen Möglichkeiten sehen und wenn einer Personal Best macht, dann ist auch ein 26. Platz erstmal vernünftig und dass die Weltlage in dieser Sportart eine andere ist und was weiß ich, neulich hatte ich auch in so einem Sportgespräch den Dieter Baumann und eine Läuferin aus Tübingen, die auch super persönliche Bestzeit verbessert hat und alles, aber wenn du dann auf die Weltrangliste guckst, dann ist er eben halt nur mit einer 10.000 Meter Zeit von 30 irgendwas oder 30, 50, ich weiß nicht mehr. Die Zahlen verwirren mich auch mehr und mehr, ist die halt dann in der Weltrangliste 56. oder 78. oder so. Ja, aber für sie persönlich ist das super. Und das darf man halt nicht verkennen. Ja, man darf nicht immer sagen, wir, weniger denn je, wir müssen die Besten sein, sind wir sowieso nicht mehr. Aber ja, es ist alles viel mehr diversifiziert, viel mehr Länder und so weiter und so weiter. Da muss man auch dann mit weniger mal zufrieden sein. Und dann muss es eben immer mehr darum gehen, nicht einen Medaillenspiegel sich anzuschauen, sondern die Begeisterung, dass Olympische Spiele in einem Land stattfindet, das auch den Sport liebt, was man an der Hand der Zuschauerzahlen und der Begeisterung der Zuschauer zum Teil auch objektiv eben über die Franzosen hinaus feststellt. Ja, und nicht Olympische Spiele, Winterspiele in Südkorea oder das Jahr vorher zum Test, die Biathlon-WM, da standen 120 Figuren auf dem Funktionsgebäude und in Oberhof sind 50.000. Das ist das andere Extrem, aber die Wahrheit liegt halt irgendwo in der Mitte. Ja, und die kann nicht da liegen, dass bei Olympischen Spielen dann 500 Menschen sich in irgendeinem Riesenrund verlieren oder eine Skisprunganlage für, keine Ahnung, ich kenne die Summe nicht, aber wahrscheinlich 800 Millionen Euro oder 1,2 Milliarden, dieses komische UFO da. Das ist alles kompletter Schwachsinn. Entschuldigung, lieber Thomas Bach oder wer auch immer da das hört.
Ich glaube, er verkraftet es.
Norbert, ist denn deine Begeisterung für den Sport über die Zeit größer geworden oder kleiner geworden? Ist man irgendwann so, dass man denkt, so, oh, jetzt schon wieder Olympische Spiele, da muss ich jetzt hin oder jetzt schon wieder einen Slot fechten? Ach, kann das nicht jemand anderes machen oder hat sich's einfach verändert?
Nee, ich glaube, es ist im Wesentlichen gleich geblieben. Also ich habe immer das wertgeschätzt, dass ich Sachen machen darf, die viele gerne machen würden. Ja, Sportstudio moderieren habe ich aufgehört, obwohl auch da die Leute sagten, bist du verrückt, das Aushängeschild, das Flaggschiff, bla bla bla. Ich habe gesagt, ja, aber es macht mir keine Freude und ich bin unglücklich und deswegen höre ich freiwillig wieder auf. Manche Sportarten sind mir dann mehr ans Herz gewachsen, nachdem ich mich noch intensiver damit beschäftigt habe, wie zum Beispiel Leichtathletik. Aber ich habe auch früher gern mit meinem Vater irgendwelche Sportfeste, ASV Köln, Harald Norpott, hechelt da über die Aschenbahn. Das habe ich auch schon immer gerne geguckt. Da sind schon auch die Wurzeln gelegt worden sozusagen. Und Tischtennis aus eigenem Antrieb ist sowieso eine Sportart, die mich erfreut, begeistert. Ich kann mir immer noch nicht genug abgucken von den Leuten. Ich muss da noch öfter hingehen. Aber wie gesagt, ich informiere euch dann, wenn ich die. Also Karl Lauterbach habe ich mal getroffen, der spielt ja auch Tischtennis. Dann habe ich gesagt, ja, mein Projekt ist, mit zunehmendem Alter so gut zu werden wie noch nie. Ich will die 1500 Punkte anpeilen. Dann habe ich gesagt, das wird aber nicht einfach. Ne? Das dauert eine Weile, bis sie da die Punkte sammeln. Aber man kann natürlich auch da bescheißen. Ja, man geht auf ein Turnier mit ein paar Vereinskumpels oder gut Befreundeten von anderen Vereinen und sagt, du hast zwar hier 500 Punkte mehr als ich, aber lass mich mal gewinnen. Aber sowas mache ich natürlich nicht. Ich will das alles ernsthaft erarbeiten. Wie kamen wir jetzt darauf? Tischtennis. Ja, also meine Affinität zum Sport ist immer noch gleich. Fußball ist, obwohl ich ja auch bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften in früheren Zeiten mal Moderator war, man kann ja auch alles, als Moderator kriegt man ja auch vieles hin. Reporter hätte ich da nicht sein dürfen. Ich glaube, einmal habe ich eine Viertelstunde gemacht über Ajax Amsterdam gegen HSV oder so, Europapokal. Das werde ich mir auch nochmal anhören, wie das so war. Aber wenn ich da mal mehr Zeit habe. Aber also ein ganzes Fußballspiel, wenn es nicht super wichtig ist, ist mir einfach zu lang. Dafür passiert mir zu wenig. Aber so die Highlights sehe ich gerne. Was gucke ich denn sonst? Tennis gucke ich mal gerne, wenn es wichtig wird. Tischtennis gucke ich auch, wenn es noch relativ unwichtig ist. Leichtathletik, das muss ich jetzt mal sehen. Eigentlich ist eine interessante Frage, wie wird sich mein Konsumverhalten jetzt als Rentner und nur noch sehr gering Teilzeitbeschäftigter entwickeln? Ich bin gespannt.
Jetzt hast du ja ganz viel so über Highlights gesprochen, ne? Das ist ja auch das, was man im Kopf hat, so war toll, dann reist man so zu diesen ganzen großen Sportevents. Aber was wird denn an deinem Job unterschätzt?
Oh, schwer zu sagen. Also früher hieß es natürlich immer, oh, ihr macht ja da nur Urlaub so ungefähr. Die Leute, die das sehr oberflächlich sehen. Sagen wir mal so, in grauen Vorzeiten, da ist man sicherlich mal 2 Tage früher angereist und ist auch Business geflogen statt Holzklasse. Also kein Mensch glaubt, dass wir alle, oder kein Mensch glaubt, das ist auch völliger Unfug. Aber natürlich in Zeiten von Sparmaßnahmen, und die gelten ja bei uns jetzt auch seit mehreren Jahren schon, war es natürlich irgendwann vorbei, dass wir da super teure Tickets irgendwie nutzen. Ja, wir fliegen auch ganz normal mit wenig Beinfreiheit zu entferntesten Locations, wenn man nicht gerade der Orthopäde sagt, du kommst nicht gesund an. Und ja, dass es hier und da einfach mehr Arbeit ist, als sich manche vorstellen. Da werden sicherlich auch manche das unterschätzen, die vielleicht sagen, da setzt sich einer einfach so hin. Aber sagen wir mal, ein Reporter, der zum Beispiel Biathlon macht mit 110 Startern, der muss nun auch zu jedem was in seinem System haben und dahin blättern. Und das alles muss er natürlich auch vorbereiten. Und Leichtathletik-Reporter müssen auch einen unfassbaren Haufen Infos griffbereit haben. Und vor allen Dingen, wenn die, wir hatten jetzt zwei, Felix Tusche und Alexandra Dersch, die haben jetzt das Weltbild sozusagen Leichtathletik von morgens bis abends kommentiert. Das ist der komplette Wahnsinn. Das ist natürlich dann das Extrembeispiel, dass es einfach eine Monsterarbeit ist und du anschließend mehr oder weniger platt umfällst, ja. Vor allen Dingen ist das Gemeine, wenn du eine Doppelschicht hast in der Leichtathletik, vormittags sind in Anführungszeichen nur Qualifikation und abends knallst dann bis hin zum 100-Meter-Finale und dann bist du aber eigentlich schon platt. Und es hätten eigentlich vielleicht andere machen sollen oder können, aber wir können jetzt auch keine Doppelschichten besetzen. Und ich mache dann als Moderator, für mich ist das ja relativ lächerlich. Also bei mir muss man nichts unterschätzen. Ich habe das schon alles immer, auch irgendwann durch die Routine immer ganz gut hingekriegt. Aber ich bereite mich natürlich auch einen halben Tag erstmal noch sehr gewissenhaft vor, um alle Zettel bereit zu haben, weil nichts ist eben peinlicher, als da zu stehen und nicht zu wissen, wer es ist und was die persönliche Bestzeit ist und dass er vielleicht der Titelverteidiger ist oder so. Ja, auch Ernährung ist manchmal nicht so toll. Also ich würde trotzdem sagen, wenn man dann so richtig jammert, ist es eben doch Jammern auf hohem Niveau, weil ich glaube, fast alle werden sagen, ich bin dankbar und auch demütig, dass ich so einen Job machen kann, den nur wenige machen können und den halt viele Sportfans natürlich auch gerne machen würden. Aber ich möchte auch nicht vergessen, diejenigen, die im Hintergrund, die zum Beispiel auch die ganzen Fernsehzentren da, also unsere Ecken da aufbauen vor Ort und die dann auch noch bleiben für die Paralympics und die sind dann 2 bis 3 Monate weg. Ja, das ist dann wirklich, und die haben nichts davon. Die stehen nicht vor der Kamera und können noch einen dummen Spruch machen und dafür eine Schlagzeile ernten, sondern es sind halt die Namenlosen, aber absolut auch die stillen Stars und die Produktion, alles, was dazugehört. Wir sind ja nur die 3 bis 5 Figuren, die dann da im Vordergrund auftauchen oder aus dem Lautsprecher kommen.
Gibt es denn irgendwas, Norbert, was du sagst? Also mich hat zum Beispiel Sport ja immer dann auch motiviert für meinen Alltag. Gibt es irgendwas, was du sagst, so aus deinem Sportleben, hast du für dich als Inspiration vielleicht auch mit in den Alltag genommen?
Also spontan fällt mir ein, es tut gut, Sport zu machen. Also ich habe auch selbst immer gemerkt, wenn ich irgendwie nicht gut drauf war, und das war auch öfter mal der Fall oder ist auch manchmal noch der Fall, wenn man sich aufrafft und jetzt konkret kann ich jetzt nur zu mir sagen, die Laufschuhe anzieht und losläuft und joggt und den Kopf sich frei bläst und ordentlich vielleicht auch mal schwitzt und so, das tut einfach gut, das hilft der Psyche, das war ganz wichtig. Natürlich im Team Sachen zu machen, Tischtennis begreife ich auch in erster Linie als Teamsport oder sowohl als auch, ja, innerhalb des Mannschaftskampfes spielt man halt Einzel und Doppel, aber natürlich ist es immer, am Ende steht das Ergebnis für die Mannschaft und so Einzelturniere spiele ich gar nicht oder habe ich auch noch nie gemacht, aber wie ich bereits erwähnte, zum Zwecke der Punktevermehrung muss ich es dann demnächst nochmal machen. Muss ich mir erstmal den Turnierkalender angucken, was da für mich auf meinem Niveau in Frage kommt. Ja, ich kann nur das eigentlich dann weitergeben, was gemeinhin so gesagt wird. Ja, wenn man Sport aktiv macht, dann tut das im Wesentlichen gut, wenn man sich nicht massiv verletzt oder massiv unvernünftig ist. Ich habe mal im Vorfeld eines Marathons habe ich es mal übertrieben, weil ein Freund sagte, lass uns doch mal heute, die kamen zu Besuch, lass uns doch mal heute 5 Kilometer laufen oder 7. Ich habe gesagt, du, in meinem Trainingsplan steht eigentlich heute Pause drin, aber noch von mir aus. Und dann bin ich das gelaufen, hatte aber irgendwie wohl einen leichten Infekt und das hat mich dann total umgehauen. Da hatte ich, die Ärzte wussten nicht, was es ist, aber ich habe aus Leibeskräften geschrien, weil mir die Schmerzen von den Zehen bis Richtung über die Knie hinaus hochzogen und das war schon echt spooky. Es war dann angeblich eine parainfektiöse Arthritis, was auch immer es sein mag. Und damit durfte ich dann den einen Helgoland-Marathon, den ich dann noch laufen wollte, glaube ich, dann dran geben. Aber nur gut, ich kann natürlich immer damit reüssieren. 2-mal bin ich auf Helgoland gelaufen, habe gefinisht. Und 1-mal Berlin in meiner damaligen als Student und SFB-Mitarbeiter Wahlheimat.
Wer braucht eine olympische Goldmedaille, wenn er Helgoland gefinisht hat?
Ja, absolut. Speziell bei, mein erster war bei 8 Grad Starkwind und Regen auf den ersten beiden Runden.
Und das war schönes Wetter.
Das war für Helgoland okay, aber da gab es auch schon strahlenden Sonnenschein, habe ich mir sagen lassen. Ich überlege jetzt schon wieder, ob ich es doch nächstes Jahr nochmal mache, aber meine Frau wird mir, wie so oft im Zusammenhang mit Extrembelastungen, den Vogel zeigen.
Das ist eine total gute Überleitung zu dem, was Bell hier schon aufgeblättert hat, wie ich gerade sehe.
Wir haben am Ende immer drei, weil Ende leider, aber wir haben ja schon eine Menge jetzt geplaudert. Wir können wahrscheinlich über 30 Jahre Sportberichterstattung noch viel länger plaudern, wir haben immer noch drei Fragen, die wir jedem Gast stellen, beziehungsweise Sätze zum Vervollständigen. Jetzt muss ich ja, wenn ich mit einem Moderator spreche, da äußerst mich korrekt ausdrücken.
Genau, noch sowieso Korinthenkacker. Ich kann euch noch 10 Ausgaben meiner sogenannten Korinthen schicken, wo ich mal eine Zeit lang, ist mein Steckenpferd war, alle möglichen Fehler zu benennen in Heute-Sendungen, Sportberichterstattung und sonst wo.
Um Gottes Willen, du bist ja der größte Feind von dir selbst eigentlich, oder?
Ich war gefürchtet. Ja, geht so. Meistens kriege ich auch live immer noch alles hin mit Punkt und Komma und ohne grammatische oder grammatikalische, wie heißt es eigentlich? Fehler.
Wahrscheinlich beides. Du sprichst mit einem Ostwestfalen. Ich würde die Challenge mit dem Korinthenkacker annehmen.
Ja. Wir sind zwei Perfektionisten unter sich, ja.
Ja, wir Ostwestfalen haben das ganz gut drauf.
Alle Bielefeld oder wo?
Ja, genau. Paderborn, Jänk.
Paderborn, Reda, Wiedenbrück. Gut.
Genau, dann fange ich einfach mal an. Sport ist für mich, Norbert.
Eine ganz, ganz wichtige Nebensache und beruflich auch Hauptsache gewesen.
Ich habe so eine Ahnung, wo es bei der nächsten Frage hingeht. Du hast jetzt schon viel von deiner Tischtennis-Herausforderung erzählt und was du vorhast. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
Die Leistungszahl, die sogenannte im Tischtennis, so weit zu verbessern, dass ich meinen eigenen Ansprüchen genüge und auch unter die Top 100.000 in Deutschland springe.
Cool. Werden wir verfolgen. Vielleicht können wir da irgendwie das Ranking verlinken, dass wir immer gucken können, wo ist nur Norbert König gerade.
Ganz einfach, ja.
Ich möchte da kurz eine Anschlussfrage, weil Tischtennis ja deine Leidenschaft ist, ne? Was ist denn so in deiner neuen Funktion das, was du dir für den deutschen Tischtennis oder für den Tischtennissport generell wünschst? Wo darf es denn da aus deiner Sicht hingehen?
Ich wünsche mir, dass sich noch mehr Menschen für den Tischtennissport begeistern. Das ist aber wie in vielen anderen Sportarten auch ein zäher Prozess, zumal es ja sich hier eher um eine klassische Sportart handelt. Und sagen wir mal, Tischtennis ja zu den Extrembeispielen gehört, wo sich sehr viele Menschen schon damit beschäftigt haben. Neulich bei einer Veranstaltung gingen alle Arme hoch, als jemand gefragt hat, wer von euch hat denn schon mal Tischtennis gespielt? Aber die Anzahl derjenigen, die sich für den Leistungssport Tischtennis interessieren, ist relativ gering. Also speziell jetzt Deutscher Tischtennisbund muss sich, soweit ich weiß, ich habe noch nicht so richtig Einblick, muss sich finanziell konsolidieren. Muss vielleicht noch mal das ein oder andere tolle Turnier nach Deutschland holen, muss sehr intensiv darauf schauen, dass der Nachwuchs kommt, denn auch diejenigen, die jetzt noch übrig sind, sind schon zumindest zwei, Ovtcharov und Franziska, über 30 bei den Männern. Eine Frau, junge Frau kommt nach, aber das sollte alles noch besser werden, weil wie in fast allen Sportarten steht und fällt die Attraktivität einer Sportart im Spitzenbereich mit den Erfolgen der jeweiligen deutschen Sportlerinnen und Sportler.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, deine Rente wird stressiger als dein Berufsleben. Weiß deine Frau davon?
Ja, also mein Berufsleben war echt nicht stressig. Das bitte schneiden.
Was ist denn dein Impuls, vielleicht der wichtigste Impuls, den du anderen weitergeben möchtest?
Ich sage immer jetzt also über meine persönliche Arbeitsweise, sage ich immer, man muss die richtige Mischung finden zwischen Lockerheit und Seriosität. Dann die Aspekte mit Fairness und Ehrlichkeit habe ich genannt, spielen für mich eine große Rolle. Empathie, soweit es geht, das ist ja auch nicht jedem gegeben, sich wirklich in andere hineinzuversetzen und zu kapieren, was da los ist. Natürlich sind Menschen alle unterschiedlich, einerseits ab Werk schon und dann aber auch natürlich in der Sozialisation. Aber seid nett zueinander, gehört einfach mit dazu, geht fair miteinander um. Das sind so die wesentlichen, zum Teil ja auch ganz blumigen Dinge, die jeder so sagt. Und wozu sind Kriege da, kann ich auch noch sagen. Natürlich ist es alles völliger Schwachsinn, was auf der Welt los ist. Und darüber müssen wir jetzt zum Glück nicht reden, weil da könnte ich auch nur so sonntagsredenartige Fragen stellen, wie warum ist das alles so und warum sind es hauptsächlich die Männer und warum müssen so viele unschuldige, unbeteiligte Menschen dran glauben oder verstümmelt werden und das ganze Zeug. Habe ich jetzt ein bisschen respektlos gesagt, aber das beschäftigt mich natürlich auch immer, weil glaube auch schon auch, dass ich halbwegs Mensch bin und keine Maschine oder irgendein Roboter.
Das ist doch ein gutes Schlusswort, Norbert. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über deine Karriere zu quatschen.
Habe ich überhaupt einen dritten Satz vervollständigt?
Ja, das war der Impuls. Also so, Sport, Herausforderung und
Impuls. War die Vervollständigung ja ganz schön lang. Ach du Schreck. Ich hatte das noch als, egal. Einmal lang vervollständigt.
Sehr gut. Okay, du hast ein bisschen erzählt, gerade am Anfang, dass wir dich hier und da noch hören werden. Bin gespannt, wo wir dich alles noch hören werden, was es noch so alles gibt. Bist du auf Social Media und kann man dir folgen? Oder schreibt man ja. E-Mails? Schreibt man? Wie kriegt man von dir die Statistik über Goldmedaillen und weiß ich nicht?
Ich bin bei LinkedIn antwortet. Und Instagram. Also das genügt definitiv, um mit mir in Kontakt zu treten.
Also siehst du, muss ich dich auf Instagram noch adden.
Wenn das nicht schafft, muss man üben.
Was? Ja, bitte LinkedIn habe ich dich gefunden. Ja, ja.
Ich adde dich auch. Ich heiße, das ist natürlich super kreativ von mir, bei Instagram heiße ich Royal Sportsman.
Achso, ich dachte Norbert König.
Ja, auch. Aber mein Pseudonym oder wie auch immer man das nennt, ist Royal Sportsman.
Ich würde mich rechtzeitig umbenennen in die oberen 15.000 oder 15.000 Punkte oder Tischtennisheld. Oder,
an meiner Stelle?
Ja.
Ja, aber das dauert noch. Also die oberen 15.000, ich glaube, mein Sohn könnte sein, dass der jetzt schon vierstellig ist. Der peilt aber auch, ist kurz vor den 1.900 Punkten. Nur um die Relation zu sehen zu dem, was der Vater darum dilettiert. Ich sage immer, ich hatte ein Riesentalent im Tischtennis und das habe ich komplett an meinen Sohn weitergegeben.
Sehr gut. Okay, das heißt, wenn ihr da draußen Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wie geht's mit Norbert weiter, ihr habt's gehört, findet ihn auf Instagram, beziehungsweise wir verlinken natürlich das auch bei uns in den Shownotes. Guckt da vorbei, stellt Fragen, und auch gerne an uns, wenn ihr Sachen haben wollt, wo ihr sagt, hey, sprecht doch da mal drüber oder da gibt's irgendwas, ein total spannendes Thema, wo ich auch mal eine Idee hätte, wo man einen Podcast drüber machen könnte, dann schreibt entweder bell@weltenbummlerinontour oder mir@anselmors auch gerne auf Instagram. Und
wir freuen uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Bis dahin, ciao.
Ciao und vielen, vielen Dank, Norbert, dass du dir die Zeit für uns jetzt hier so ausführlich genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch und sage auch Tschüss. Ich bin ja Norddeutsch.
Ciao.